Ich habe jetzt Anselm Schindler in der Leitung. Hallo.
Hallo, schönen Abend, hallo.
Du bist Journalist und Aktivist und befasst dich viel zu Kurdistan und hast unter anderem in Analyse und Kritik einen Artikel geschrieben, halt über den angekündigten Rückzug der US-Truppen aus Syrien. Syrien, da sind jetzt ja alle möglichen Großmächte und auch nicht so großen Mächte am Start. Vielleicht kannst du erstmal so einen Überblick geben, wer interveniert denn gerade alles überhaupt in Syrien und gegen wen?
Also dieser Bürgerkrieg, den wir erleben müssen seit 2011 in Syrien, der ist ja sehr früh schon ausgeartet in einen internationalen Krieg. Der verläuft, grob gesagt, zwischen zwei großen Machtblöcken. Einerseits NATO-Staaten, andererseits Russland, die jeweils vor Ort verschiedene Kräfte unterstützen und teilweise auch benutzen, um ihren Einfluss geltend zu machen. Russland macht das vor allem mit dem Iran und mit Assad selbst auch, und westliche Kräfte setzen vor allem auf die Türkei, auf Saudi-Arabien, haben in der Vergangenheit auch immer wieder auf islamistische Kräfte gesetzt, die gegen das Regime in Damaskus, also gegen Assad, kämpfen.
Ja, das Desaster ging ja so richtig los mit dem IS. Der IS wurde seinerzeit von der Türkei und Saudi-Arabien in erster Linie unterstützt. Jetzt geht das mit dem IS so langsam zu Ende. Vielleicht kannst du ein bisschen die Geschichte irgendwie sagen. Also wer unterstützt jetzt noch den IS, überhaupt noch irgendwer? Und wie groß sind die noch?
Also die offene Unterstützung für Daesh, für den sogenannten Islamischen Staat, ist in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Es war einfach so, dass ursprünglich, wie du ja schon richtig gesagt hast, vor allem Türkei, vor allem Saudi-Arabien den IS unterstützt haben. Allerdings hat man schnell festgestellt, das Ganze fruchtet nicht, weil der IS konnte zurückgeschlagen werden von den kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, YPG und YPJ. Nachdem der IS immer weiter zurückgedrängt wurde, hat man dann auch die Unterstützung eingestellt und setzt jetzt mehr auf andere Islamistengruppen. Das sind oftmals die Kämpfer unter der Fahne der Freien Syrischen Armee in vielen Fällen. Allerdings sind es meistens Al-Qaida-Gruppen. Die sind jetzt vor allem noch in der Region Idlib aktiv. Und teilweise wurden diese Gruppen auch von der Türkei benutzt, um vor einem Jahr den kurdisch-syrischen Kanton Afrin zu besetzen.
Ja, das war ja immer so das Hauptargument, gerade der westlichen Mächte, die da intervenieren halt gegen den IS, gegen Daesh. Dann war die Türkei da mit im Boot, die musste dann halt irgendwie ihre Unterstützung abbrechen und hat dann halt auf andere Islamisten gesetzt. Jetzt haben die USA zusammen mit den kurdischen Selbstverteidigungskräften und auch ein paar arabischen Kräften, haben jetzt den IS sehr in die Defensive gebracht. Wie war denn dieses Bündnis? Wie kam das zustande und ist das ein dauerhaftes Bündnis gewesen?
Also zuerst einmal muss gesagt werden, dass die Kurdinnen und Kurden und die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten am Anfang, als die in die Defensive geraten sind und dieser basisdemokratische, feministische Aufbruch auch von Daesh angegriffen wurde in Rojava, im kurdischen Teil von Norden Syrien, da standen die sehr alleine da. Mit der Zeit gab es dann aber die Erkenntnis auch in westlichen imperialistischen Staaten, allen voran in den USA, dass man diesen Islamischen Staat unbedingt eindämmen muss, weil er auch zu einer Gefahr geworden ist für westliche Staaten. Deswegen hat man sich dann zu einer taktischen Unterstützung für die Syrian Democratic Forces, das ist ein Bündnis aus YPG, YPJ und verschiedenen arabischen Einheiten, hat man sich halt für eine taktische Unterstützung von denen entschieden und hat die einige Jahre mit schweren Waffen, mit Luftschlägen auch gefördert und hat damit auch dazu beigetragen, dass Daesh zurückgedrängt werden konnte. Inzwischen ist es allerdings so, dass man sich von YPG und YPJ wieder ein Stück weit distanziert und vor allem die USA wieder mehr auf einen Pro-Erdogan-Kurs einschlagen.
Ja, die USA sind ja auch mal froh, wenn sie irgendwie nicht selber ihre Bodentruppen einsetzen müssen, weil das gibt ja auch eigene Verluste, das kommt immer nicht so gut an. Das war dann teilweise ein bisschen merkwürdig, dass halt irgendwie kurdische Truppen mit US-Luftunterstützung gegen die IS gekämpft haben, während gleichzeitig halt irgendwie der NATO-Partner Türkei dann irgendwie in die kurdischen Gebiete einrückt. Wie war denn da so die Politik der USA? Also hat sie sich da irgendwie rausgehalten, hat sie sich irgendwie positioniert und wie ist das heutzutage?
Ja, die Politik der USA wirkt auf den ersten Moment widersprüchlich, weil einerseits hat man YPG und YPJ jahrelang unterstützt im Kampf gegen Daesh. Andererseits hat man beispielsweise die kurdische ArbeiterInnenpartei PKK auch auf der Terrorliste, auch in den USA. Die USA haben vor einigen Monaten große, hohe Kopfgeldsummen auf PKK-Führungspersönlichkeiten ausgesetzt. Und da sieht man, dass es in den USA eben nicht um eine Unterstützung des kurdischen Freiheitskampfes geht, sondern es wird sich halt gezielt ausgesucht, wen man da unterstützt. Und die Idee war quasi auch so ein Stück weit, die syrischen Kurden quasi so, ja, sich als Projektionsfläche zu nehmen, über die Einfluss in Syrien zu gewinnen, auch um das Regime zu schwächen, während man gleichzeitig die auch den türkischen Staat ganz offen unterstützt in seiner Terrorpolitik gegen die von ihm besetzten Teile Kurdistans. Das ist eine sehr widersprüchliche Politik. Und wie gesagt, inzwischen macht man auch immer weiter offene Zugeständnisse an Erdogan.
Ja, der IS ist jetzt ziemlich zurückgedrängt, also in erster Linie dank den kurdischen Kräften. Deswegen wollen sich, also Trump hat es zumindest gesagt, der Präsident, dass die US-Truppen sich jetzt zurückziehen sollen. Aber so ganz war das jetzt noch nicht klar, ob sie es auch wirklich machen, weil es gibt da noch andere politische Stimmen in den USA, die halt sagen, irgendwie das wäre verfrüht. Kannst du sagen, ob das jetzt passieren wird? Wird da Trump ein Machtwort sagen oder zieht sich das hin oder muss das noch ausdiskutiert werden?
Ich glaube, da muss sehr viel noch ausdiskutiert werden. Also es war ja Ende letzten Jahres, wo Trump das angekündigt hat. Das war ein Schock. Also es war zum einen für Strategen und Militärs in den USA ein Schock, die damit einfach nicht gerechnet hatten, mit diesem schnellen Vorpreschen ihres Präsidenten. Zum anderen war es natürlich ein Schock für die Menschen in Kurdistan, für alle Menschen in Nordsyrien, die dort ein freies Leben aufbauen, basisdemokratische Strukturen aufbauen, Strukturen, wo die auch von vor allem jungen Frauen angeführt werden. Auch für die war das ein Schock, weil ein Rückzug der USA würde bedeuten, dass Erdogan freie Fahrt hat. Er hat ja vor einem Jahr schon Afrin besetzt, will quasi ganz Rojava, ganz Nordsyrien für sich beanspruchen, besetzen. Das wäre eine humanitäre Katastrophe und natürlich auch eine Katastrophe für diese fortschrittliche Revolution, die dort passiert. Allerdings ist es noch sehr unklar. Also momentan ist es so, dass die USA die Truppen ja aufstocken, um quasi ihren eigenen Rückzug auch absichern zu können. Wie schnell dieser Abzug tatsächlich passiert, ist unklar. Und dann ist die Frage, ob sich die fortschrittlichen kurdischen Kräfte in Nordsyrien und Rojava eventuell auch mit Assad irgendwie verständigen können, dass gemeinsam quasi ein Vormarsch der türkischen Armee verhindert werden kann.
Ja, die Türkei hatte ja immer ein Interesse daran, den alten Feind Syrien unter Assad halt zu destabilisieren. Und das hat sie ja mit dem IS und so versucht. Ja, aber jetzt, wenn die USA weg sind, du hast es schon angesprochen, dann könnte Assad wieder mächtiger werden mit seiner russischen Unterstützung. Und gleichzeitig könnte halt versuchen, die Türkei irgendwie die kurdischen Gebiete zu besetzen. Also was schätzt du, wie wird Russland darauf reagieren?
Ja, auch die Politik Russland ist ein Stück weit widersprüchlich. Einerseits setzt Russland schon lange darauf oder redet zumindest davon, dass die Integrität des syrischen Staates nicht angefasst werden darf, dass die rechtmäßige Regierung in Damaskus sitzt und so weiter. Russland hat lange Zeit auch auf Erdogan geschimpft und auch immer wieder diesen großtürkischen Plänen sich entgegengestellt, hat aber beispielsweise die Besetzung von Afrin nicht verhindert. Vor einem Jahr war der westliche Luftraum Syriens von Russland kontrolliert. Und Russland hat Afrin, diese nordsyrische kurdische Provinz, für Erdogan zum Abschuss freigegeben. Also auch ob Russland ist in dieser Frage nicht Verlass. Und dieser Widerspruch zwischen Russland und der Türkei, der hat sich auch in den letzten Monaten so ein bisschen aufgeweicht, weil der türkische Staatschef ist immer wieder, um Zugeständnisse von anderen NATO-Staaten zu erzwingen, hat er sich immer wieder auch Russland und dem Iran zugewendet, also den Konkurrenten der NATO-Staaten, um selbst mehr Spielraum zu haben, um Zugeständnisse von den USA zu bekommen. Und da ist noch völlig unklar, ob sich der türkische Staat weiterhin Richtung Russland entwickelt. Und dann ist wiederum auch unklar, ob es nicht auch zu größeren Absprachen zwischen Assad und der Türkei kommen kann.
Ja, Erdogan hat halt angekündigt, dass er halt einrücken will in die kurdischen Gebiete in Nordsyrien. Das wird er dann vermutlich auch machen und vermutlich wird es dann halt auch Gegenreaktionen geben, natürlich von den kurdischen Leuten, aber halt auch von Assad. Das heißt, es wird weiter Krieg geben. Oder gibt es da noch eine Möglichkeit, das Ganze friedlich zu lösen?
Ja, es gäbe zwei Möglichkeiten, das zu verhindern. Einerseits natürlich die Möglichkeit, dass die USA doch dort bleiben. Dahingehend sieht es aber eher so aus, als würde sich Trump zumindest langfristig durchsetzen. Die andere Möglichkeit wäre, wie vorhin schon angeschnitten, dass sich die kurdischen Kräfte und Assad einigen. Was eine schlechte Option ist natürlich, weil man Zugeständnisse an einen Diktator macht, der ja auch die Kurden jahrzehntelang unterdrückt hat. Was allerdings besser wäre, oder einem Einmarsch der türkischen Armee, die ja auch nachweislich mit islamistischen Gruppen zusammenarbeitet, dem wäre dieses Szenario natürlich vorzuziehen. Also sollten die USA wirklich abrücken, dann wäre darauf zu setzen, ein Bündnis mit Assad einzugehen und innerhalb dieser Zusammenarbeit, in Anführungszeichen, möglichst große Zugeständnisse gegen das syrische Regime durchzusetzen, also auf Eigenständigkeit zu setzen und zu verhindern, dass dieses Gebiet wieder in komplette Kontrolle durch Assad gerät.
Ja, heute war in der Presse, dass halt die SDF, also die von den Kurden angeführten Bodentruppen, ja, dass sie halt so die letzten IS-Hochburgen einnehmen und die haben inzwischen 800 IS-Gefangene. Davon sind unter anderem 28 wohl mit deutschem Pass. Und es geht darum halt, was jetzt mit diesen ganzen Gefangenen passieren soll. Und es wäre halt naheliegend, dass sie halt in ihre entsprechende Herkunftsländer überführt werden und dort halt verurteilt werden. Da hat sich jetzt aber unser Außenminister Maas so ein bisschen quergestellt. Wie beurteilst du das?
Ja, die deutsche Regierung stellt sich quer. Möglich wäre so eine Rückführung von diesen Leuten nach Deutschland. Natürlich nur, wenn man sich vor Ort, also in Rojava, in der Demokratischen Föderation Nordsyrien, wenn man dort Ansprechpartner hat, mit denen man diese Rückführung umsetzt. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass man quasi Verhandlungen eingeht mit Rojava, Verhandlungen mit den Vertreterinnen und Vertretern von Rojava. Und das wäre ein offener Affront gegen Erdogan, weil der nicht will, dass man auf einer diplomatischen Ebene mit Rojava zusammenarbeitet. Und ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum man sich gegen diese Rücknahme sträubt und warum man sich dem so entgegenstellt.
Ja, nun hat die Bundesregierung ja auch immer irgendwie darauf gepocht, den IS irgendwie zurückzudrängen und dass das so wichtig wäre. Und irgendwie Daesh ist sehr, sehr böse. Hat aber gleichzeitig halt nie die Türkei kritisiert, die halt irgendwie den Daesh offen unterstützt hat. Und jetzt will sie noch nicht mal die eigenen Staatsbürger zurücknehmen, die halt auf Seiten des IS gekämpft haben. Das kommt mir so ein bisschen verlogen vor.
Das ist eine absolut falsche Politik, aber das zieht sich durch in den letzten Jahrzehnten. Man, also angefangen von den Taliban in Afghanistan, die man gegen die Sowjetunion hochgerüstet hat, mit Waffen damals unterstützt hat, bis in die letzten Jahre, wo immer wieder islamistische Gruppen unterstützt worden sind von westlichen Staaten, vor allem auch von den USA. Diese Politik ist von hinten bis vorne natürlich verlogen. Und da geht es auch nicht um den Kampf gegen Islamismus oder so, weil sonst müsste man auch klare Kante gegen Saudi-Arabien und gegen Erdogan zeigen. Das ist Machtpolitik, die da gespielt wird und hat mit dem Kampf gegen Islamismus nichts zu tun. Und die einzigen, die Daesh wirklich effektiv bekämpft haben und nach wie vor auch bekämpfen, weil der jetzt sein Territorium verloren hat, ist er ja nicht komplett verschwunden, sind die syrischen Kurden, sind auch teilweise Kurdinnen und Kurden aus der Türkei, die ja auch dort blutig unterdrückt werden und auch dort unterdrückt werden, auch mit deutschen Waffen und auch mit deutscher Unterstützung. Und würde man es ernst meinen mit dem Kampf gegen den IS, dann müsste man auch die Unterdrückung der Kurden beenden.
Hm. Hast du noch eine Empfehlung für eine weiterführende Webseite?
Was man empfehlen kann, wenn man auf dem Laufenden bleiben will, ist ANS. ANS, das ist eine pro-kurdische Nachrichtenagentur, die auch auf Deutsch und auf Englisch Meldungen und Artikel veröffentlicht.
Okay, dann recht herzlichen Dank an den Journalisten und Aktivisten Anselm Schindler.